Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich freue mich so, heute wieder mit dir gemeinsam hier eine Solo-Episode aufzunehmen, hier wirklich mit dir zu stehen. Denn ja, ich stehe und das passt gerade perfekt zum Thema, denn heute möchte ich dir 6 Strategien vorstellen, um Gewohnheiten zu etablieren, die dein Leben verändern. Und ich weiß, das klingt ein bisschen hochgestochen und ich bin ja jetzt nicht so der typische Fan von 3 Schritte zum Erfolg oder so. Und das, was ich damit aber meine, ist, dass Gewohnheiten, wenn sie wirklich zur Gewohnheit werden, tatsächlich unser Leben verändern. Und zwar mehr als alles andere. Und ich bin einfach so aufgeregt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich gerade total darin aufgehe, mich damit zu beschäftigen. Und die Gewohnheit ist, dass immer, wenn ich Mentorings gebe, Einzelsessions gebe oder Skype-Calls mache, stehe an meinem Standing Desk. Und da mein Standing Desk auf meinem Schreibtisch ist, an dem ich immer meine Podcasts aufnehme, war ich ehrlich gesagt zu faul, das Ganze abzubauen und dachte mir, ich kann auch einen Podcast im Stehen aufnehmen. Und das ist schon das erste Beispiel dafür, wie wir Gewohnheiten auch wirklich für uns nutzen können. Vor allem so die Tricks und Tipps, worauf wir Menschen so anspringen. Und da wir Menschen aber nicht alle gleich sind, möchte ich euch heute 6 Strategien, die ich persönlich extrem toll finde, vorstellen. Und dann kannst du für dich wie aus einem Buffet wählen, was du gerne ausprobieren möchtest für die eine Gewohnheit oder für mehrere Gewohnheiten, die du gerade gerne etablieren oder stärken möchtest. Und ja, es wird spannend. Doch bevor wir jetzt ganz tief reinstarten, möchte ich nochmal erwähnen, dass am 8. März die nächste Vollmondzeremonie für Männer und für Frauen offen in Köln stattfindet. Ich freue mich total. Beim letzten Mal musste leider die Vollmondzeremonie ausfallen und deswegen ganz besonders mit frischer Energie und Freude und mit ein paar guten Freunden, die auch dabei sein werden, freue ich mich wirklich von Herzen am 8. März. Es ist ein Sonntagabend. Wieder 3 gemeinsame Stunden zu verbringen, gemeinsam zu singen, zu tanzen, bei uns anzukommen, uns mit anderen Menschen zu verbinden, die ebenfalls offen sind und Lust haben, in den Kontakt zu treten oder mit sich selbst auch einfach nur in den Kontakt zu treten. Denn an diesem Abend ist alles erlaubt, aber nichts muss. Jeder kann sich genauso wohlfühlen und ausleben, wie er gerade ist und wie er sich gerade fühlt. Von daher, ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, noch dabei zu sein. Dafür klickst du gerne entweder bei Instagram auf meinen Link in der Instagram-Bio oder hier im Podcast unten in der Beschreibung ist auch alles verlinkt. Und jetzt ganz viel Spaß mit Gewohnheiten. Ja, ich habe ja vor kurzem schon mal eine Episode zum Thema Gewohnheiten gemacht. Allerdings ging es da ganz konkret um eine Morgenroutine. Und wenn dich das interessiert, kannst du ja nach dieser Episode dort auch nochmal vorbeischauen. Das sind 2 Episoden, die sich auf gar keinen Fall irgendwie beißen, sondern eher einander ergänzen und das tiefe Thema nochmal tiefer vertiefen. Und heute möchte ich direkt am Anfang mein unglaubliches Idol Gretchen Rubin erwähnen. Denn das, was ich euch heute vorstelle, ist ihre Arbeit, ist ein Teil ihrer Arbeit, habe ich aus ihren Büchern für mich mit eigenen Beispielen lebendig gemacht, wobei ihre Bücher sind extrem lebendig mit ihren Beispielen und alles, was ich heute erzähle, basiert auf ihrer Arbeit, aber ist mit eigenen Gedanken und Meinungen natürlich gefüllt, mit ihrem Beispiel, mit meinen Beispielen und vor allem auch die Strategien, die ich persönlich jetzt auch schon ausprobiert habe für mich oder von denen ich weiß, dass es Freunde von mir ausprobiert haben und das für diejenigen sehr gut funktioniert. Nochmal ganz, ganz kurz, warum sind Gewohnheiten überhaupt wichtig? Gewohnheiten nehmen uns vor allem Entscheidungen ab. Wir haben nur eine gewisse Kapazität an Entscheidungskraft am Tag und indem wir gesunde Gewohnheiten etablieren, müssen wir bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen und haben nicht mehr diese ständige Debatte in uns. Schokolade oder Salat? Sport, ja oder nein? Stehen oder laufen oder sitzen oder liegen? was auch immer es für dich ist. Und das ist ein großer, großer Faktor. Natürlich können Gewohnheiten uns auch so ein bisschen in eine Negativspirale ziehen, besonders wenn wir ungesunde Gewohnheiten, die sich gerne einschleichen und irgendwie auch gerne länger bleiben als gesunde Gewohnheiten, zumindest wie auch immer wir das für uns definieren. Natürlich können Gewohnheiten auch so ein bisschen uns zum Verhängnis werden, besonders die Gewohnheiten, die wir als nicht allzu gesund bezeichnen würden für uns selbst und die uns so ein bisschen vielleicht sogar in eine Negativspirale ziehen, hat dann auch immer wieder Einfluss auf die Gewohnheiten rechts und links oder ja, so ein Netflix-Abend kommt auch meistens mit Eis oder Popcorn und Popcorn kommt mit Pizza und Pizza kommt mit Cola und Cola kommt mit einem vollen Magen. Und dann fühlen wir uns scheiße und weil wir uns scheiße fühlen, wollen wir noch mehr Fernsehen und noch mehr essen. Aber natürlich können wir diesen Teufelskreis auch in einen Engelskreis verwandeln. Und genau das habe ich in den letzten Wochen für mich gemacht. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, aber genau das ist für mich auch einer der großen Punkte. Denn das Leben ist nie perfekt. Wenn wir Perfektion erwarten, sind wir zum Scheitern verurteilt. Denn das Leben ist zwar planbar, aus einer theoretischen Perspektive, aber in der Praxis ist es dann doch so, dass das Leben seine eigene Idee hat. Oh, warum singe ich denn heute alles, was ich sagen will? Ich weiß nicht, vielleicht weil ich heute stehe. Okay, ich reiß mich wieder zusammen, ich habe hier Zuhörer. Okay, also, begrenzte Entscheidungskraft und Gewohnheiten, die wir bewusst einmal entschieden haben und vielleicht auch besonders viel Gedankenkraft einmal investiert haben und zu gucken, wie können wir für uns am besten Gewohnheiten etablieren. Das kann uns in Zukunft viele Entscheidungen abnehmen und damit ganz viel Gesundheit, glücklich sein, Freude, bessere Beziehungen und alles, was wir uns wünschen, in unser Leben bringen, indem wir einmal eine Entscheidung treffen und wirklich uns damit auseinandersetzen und nicht nur einmal so einen netten Podcast hören und dann uns denken, ja, vielleicht mache ich das oder auch nicht, sondern wirklich auch konkret ins Handeln kommen. Und ich werde euch dazu auch einige Aufgaben mitgeben, die ihr, wenn ihr das wollt, gerne für euch umsetzen könnt, die euch dabei helfen können, Gewohnheiten wirklich einmal anzugehen. Und das reicht schon, wenn du gerade eine Gewohnheit im Kopf hast, wo du sagst, oh, das versuche ich seit Jahren für mich umzusetzen. Und anstatt dich jeden Tag fertig zu machen dafür, dass du es irgendwie doch nicht machst oder nicht in der Form, wie du es dir vorstellst, macht es vielleicht Sinn, dich einmal hinzusetzen und ganz produktiv an die Sachen ranzugehen. Denn die kleinen Sachen machen den großen Unterschied. Und wenn wir jeden Tag uns dafür fertig machen, was wir nicht gemacht haben, dann ist das sogar doppelt kontraproduktiv, weil wir auf der einen Seite diese Sache nicht machen und weil wir auf der anderen Seite uns sogar noch dafür fertig machen und Negativität in unser Leben lassen. Die allererste Sache, die ich also an dieser Stelle erwähnen möchte, von Gretchen Rubin, ist ihr Four Tendencies Quiz. Also, zwei Bücher habe ich von ihr gelesen / gehört. Das erste Buch, das ich gelesen habe, damit bin ich jetzt fast durch und bin so begeistert, heißt Better Than Before. Alles ist in der Beschreibung dieses Podcasts verlinkt, also die Bücher, Hörbücher etc. Und ein Buch, das ich in Ergänzung parallel dazu jetzt gehört habe, heißt The Four Tendencies. Ich weiß nicht genau, wie die Bücher auf Deutsch heißen, aber ich werde sie auf Deutsch verlinken. Also kein Problem. Und die Four Tendencies ist ja relativ einfach zu übersetzen. Die vier Tendenzen sortieren Menschen in vier Kategorien ein. Nicht so in dem Motto, okay, wir schieben jemanden in eine Box und lassen ihn dann nicht mehr raus, sondern es ist ja auch so schön, der Titel allein gibt ja schon her, dass es heißt vier Tendenzen. Also nicht vier Menschen, die sich nicht verändern können. Aber Gretchen ist der Meinung, aufgrund aller ihrer Recherche und so weiter und Studien, dass Menschen tatsächlich ihre Tendenz nicht verändern. Jedoch kann sich jede Tendenz natürlich auf ganz unterschiedliche Weise ausdrücken, weil jeder Mensch unterschiedlich aufgewachsen ist, in anderen Umständen lebt, bestimmte Dinge erlebt hat etc. Und die vier Tendenzen, die es gibt, sind Upholder, Questioner, Rebel und Obliger. Was bedeutet das Ganze? Im Endeffekt klingt auf den ersten Blick sehr trocken, ist aber super spannend und cool. Und es macht total Spaß, in meinen Augen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin ja sowieso jemand, der es liebt, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und diese vier Tendenzen beschreiben, wie wir auf Erwartungen vom Außen oder von innen reagieren. Es gibt ja zwei Arten von Erwartungen. Äußere Erwartungen und innere Erwartungen. Äußere Erwartungen sind zum Beispiel eine Deadline auf der Arbeit. Der Boss sagt, wir müssen bis zum 23.03. XY abgegeben haben. Und eine innere Erwartung wäre, so und so oft zum Sport zu gehen oder eine bestimmte Morgenroutine auszuführen oder sonstiges. Und ein Upholder ist die Tendenz, die sowohl auf innere als auch auf äußere Erwartungen sehr gut reagiert und gerne darauf eingeht. Upholder sind Menschen, die Regeln lieben, die es mögen, eine bestimmte Struktur im Alltag zu haben, die es lieben, sich Sachen im Kalender einzutragen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in diese Kategorie gehöre. Ich bin nur noch nicht so ganz sicher, welche Tendenz ich noch in die anderen Richtungen habe. Die zweite Kategorie Questioner sind diejenigen, die sehr gut auf innere, aber nicht so gut auf äußere Erwartungen reagieren. Heißt aber nicht, dass sie auf gar keine Erwartungen reagieren, weil auch äußere Erwartungen können zu inneren werden. Questioner, wie schon auch der Titel hergibt, bedeutet, dass diese Menschen gerne alles hinterfragen. Sie wollen immer den Sinn und Zweck hinter einer Sache, die Effizienz prüfen, immer wissen, warum mache ich das? Warum soll ich das machen? Warum ist dir das wichtig? Und wirklich hinterfragen, ob eine Regel beispielsweise sinnvoll ist und wenn sie es in ihren Augen, und das ist ganz wichtig, in ihren Augen nicht ist, dann brechen sie auch gerne Regeln. Rebellen, also Rebels, sind diejenigen, die weder auf äußere noch auf innere Erwartungen reagieren. Das ist immer ganz interessant. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich auch einen unglaublich großen Rebel-Anteil in mir habe und ich würde echt gerne mal mit Gretchen Rubin darüber diskutieren, ob ich Upholder bin oder doch, weil erst habe ich dieses Quiz gemacht und es kam Rebel raus und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich zu sehr auf einen Lebensbereich fokussiert habe und habe das Quiz dann nochmal gemacht und dann kam genau das Gegenteil raus, was eigentlich nicht sein kann. Also es kann schon sein, wenn man die Fragen falsch beantwortet, aber du hast in der Regel nicht das, was du, deine Tendenz und dann noch das Gegenüberliegende, sondern eher du hast eine Haupttendenz und dann rechts oder links zweigst du so ein bisschen mit einer der überlappenden Tendenzen zusammen. Heißt, dass der Upholder eher entweder in Richtung Obliger oder Questioner geht. Und ich glaube, das Realistischste bei mir ist, dass ich Upholder mit Tendenz zu Questioner bin. Aber ja, manchmal kommt der Rebell extrem aus mir raus, aber es kann natürlich auch andere Gründe haben. Genau, der Rebell ist so das typische, du kannst mir nicht sagen, was ich machen soll und ich kann es mir auch nicht sagen, leider. Manchmal ist es extrem anstrengend für Rebels, weil sie halt auch sich selbst so sehr rebellieren und es oft nicht schaffen, zum Beispiel würden sie eher weniger sich eine samstags 10 Uhr früh Yoga-Klasse buchen, weil sie sich so denken, oh, keine Ahnung, ob ich Samstag Bock habe auf Yoga. Der Upholder dagegen liebt es, seinen ganzen Tag auszuplanen und genau zu wissen, wann was stattfindet etc. Und Rebels mögen es besonders nicht gesagt zu bekommen, was sie machen sollen. Selbst wenn sie es selbst machen wollen würden, sind sie dann eher gewillt oder sagen aus Impuls heraus nein. Egal, ob sie es eigentlich wollten oder nicht, einfach nur, weil es jemand von ihnen verlangt. Und das habe ich halt witzigerweise auch ziemlich in mir bei bestimmten Menschen und in bestimmten Lebensbereichen. Aber ja, spannende Frage. Und das vierte ist Obliger. Obliger heißt, das sind die Menschen, die super auf äußere Erwartungen reagieren, aber nicht so gut auf innere. Heißt, es sind die Menschen, die immer pünktlich sind und immer sich an alles halten, wenn es darum geht, andere Menschen nicht zu enttäuschen oder etwas für andere Menschen zu machen oder wenn der Boss erwartet, dass irgendwas abgegeben wird, dann wird es auch gemacht. Aber wenn sie versuchen, eine Morgenroutine zu etablieren oder Neujahrsvorsätze durchzuziehen, haben sie meistens Probleme, weil sie es nicht schaffen, ihre eigenen Commitments mit sich selbst zu halten, sondern dann in dem Fall eher äußere Accountability bräuchten. Accountability heißt, Rechenschaft an jemand anderen schuldig sein müssten, auch für ihre inneren Sachen, also für ihre inneren Expectations, also Erwartungen. um diese Erwartung auch zu erfüllen. Ich werde da nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, aber jetzt habt ihr vielleicht schon mal einen Überblick über Upholder, Questioner, Rebel und Obliger. Und ich empfehle euch nach dieser Episode, ich werde es später auch noch mal euch dran erinnern, aber mal ihr Quiz zu machen. Es ist halt auf Englisch. Ich glaube, es gibt's auch nur auf Englisch. Also für alle, die der englischen Sprache mächtig sind, macht dann unbedingt mal das Quiz und vielleicht habt ihr ja einfach Lust, die Episode hier zu reposten oder zu teilen und zu schreiben, welcher der vier Tendenzen ihr seid, um mich zu verlinken. Es würde mich total interessieren, auch so, wie viele von euch sind eine Tendenz und wie viele sind eine andere Tendenz? Habe ich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die besonders aus einer bestimmten Tendenz kommen? Es würde mich total interessieren. Ich bin eh so ein Fan von Tests. Ich liebe sowas. Ich habe den Test auch jetzt schon irgendwie 4-mal gemacht, um zu prüfen, ob ich auch wirklich genau dieser Mensch bin. Ich stehe einfach auf Tests. Ja, auf jeden Fall, es gibt keine gute oder schlechte Tendenz. Alle Tendenzen haben extreme Stärken und die Stärken sind witzigerweise auch gleichzeitig ihre Schwächen. Und boah, krass, dass ich das alles so aus dem Kopf wiederholen kann. Ich habe gerade übrigens nichts abgelesen von allem, was ich gesagt habe. Gleich bei den Strategien habe ich ein paar Notizen, aber ich habe nichts von diesen Tendenzen abgelesen. Das zeigt, wie tief ich gerade in der Thematik von Gretchen Rubin drin bin. Ich meine, ich habe mich jetzt, glaube ich, auf 5 verschiedenen Plattformen über sie informiert und jeden Podcast gehört, den ich von ihr gefunden habe. Also nicht nur von ihr, sie hat auch einen eigenen Podcast, aber wo sie interviewt wurde zu den Themen. Und ich kann eigentlich schon vorhersehen, welche Antwort sie geben wird, weil ich genau weiß, wie sie auf die bestimmten Sachen reagiert. Ich glaube, ich bin ein leichter Fan. Ja, jetzt wollen wir mal in die Strategien übergehen. Bestimmte Strategien sind natürlich auch von bestimmten Tendenzen beliebter und unbeliebter. Und ich werde vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann mal erwähnen, für welche Tendenz welche Sache am coolsten ist und am besten funktioniert. Und dann könnt ihr ja nach dem Podcast mal schauen, was ihr seid. Vielleicht wollt ihr auch kurz anhalten, das Quiz machen, aber ich würde euch schon empfehlen, euch dafür 10 ruhige Minuten zu nehmen und nicht so schnell den Test zu beantworten und wirklich auch euch so ein bisschen auf alle Lebensbereiche auszuweiten, nicht so wie bei mir, denn dann kann man den Test schon mal falsch machen. Das habe ich sogar schon von einer anderen gehört, die auch über Gretchen Rubin spricht in ihrem Podcast, dass sie den Test ebenfalls wie ich falsch gemacht hat. Ja, deswegen nehmt euch dafür einen ruhigen Moment, aber ihr könnt natürlich auch kurz jetzt den Test machen, damit ihr dann wisst, worüber ich spreche, aber ihr werdet auch alles verstehen, wenn ihr den Test jetzt noch nicht macht. Ich denke, das ist auch eine Episode, die ihr euch sehr gut noch mal ein zweites Mal anhören könnt und dann vielleicht noch mal die ein oder anderen Sachen mitschreibt. Denn jetzt gehen wir in die 6 Strategien, die ich am coolsten finde. Beziehungsweise, ich glaube, ich gebe direkt zum Anfang noch eine 7. Bonusstrategie. Denn jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, welche Tendenzen es gibt. Und tatsächlich die Upholder unter euch, wo ich ja auch drunter gelte, sind große Scheduling-Fans. Scheduling heißt in den Kalender eintragen und planen-Fans. Und auch wenn es immer wichtig ist, seine Flexibilität zu bewahren, besonders für Upholder, kann ich total empfehlen für alle Planungsfreaks unter euch, die es lieben, Sachen zu planen und zu strukturieren, euch ähnlich wie ich das mache, wirklich die Gewohnheiten, vor allem die ihr jetzt etablieren wollt, rigoros in den Kalender einzutragen, als wäre es ein Termin beim Zahnarzt oder beim Steuerberater. Also etwas, was ihr nicht verpassen wollt und wo ihr einfach sein werdet. Ich persönlich gehe ja sogar so weit, das habe ich von Amy Landino. Ich werde auch das Calendar Blocking Video hier drunter verlinken. Ist leider auch auf Englisch für alle, die nicht so mit der englischen Sprache befreundet sind. Aber es ist, wie es ist, Freunde. So. Auf jeden Fall mache ich das ja tatsächlich so, dass ich so ungefähr jede Minute meines Tages ausplane im Kalender, unter anderem auch meine Freizeit. Also es heißt nicht, dass ich immer Sachen mache, aber es heißt, dass ich dann eintrage, wenn ich am Wochenende bin ich da ein bisschen lockerer, aber unter der Woche sehr ja, schon sehr gut dabei, dass wenn ich jeden Abend eine Stunde lese, dann steht das im Kalender. Wenn ich 2 Stunden Grey's Anatomy gucke, dann steht es im Kalender. Heißt nicht, dass ich nicht mal flexibel was einschiebe, aber wenn ich es flexibel einschiebe, dann schreibe ich es in den Kalender und schiebe halt drumrum und so weiter. Das Witzige ist halt, dass ich früher immer so einen Handkalender hatte und nie verstanden habe, warum das irgendwie nicht für mich funktioniert. Und jetzt habe ich wirklich so ein System für mich gefunden, das ich so abartig liebe, dass es einfach nur geil ist. Und ja, schreibt mir mal bei Instagram, falls ich mal meinen Kalender zeigen soll, wenn es irgendwie jemanden mal näher interessiert. Ich weiß ja nicht, ob ihr an sowas interessiert seid. Deswegen, wenn ihr sowas mal sehen wollt, schreibt mir eine Instagram-Nachricht, dann werde ich das mal in der Story zeigen. Das war jetzt mein Bonus-Tipp für alle, die es lieben zu planen. Jetzt gehen wir in die wahren 6 Strategien rein. Das erste, und es ist so interessant, weil es schon zu dem passt, was ich ganz am Anfang der Episode gesagt habe mit meinem Standing Desk. Denn das erste heißt Convenience. Convenience bedeutet etwas bequem / offensichtlich machen. Sehr zugänglich machen. Und bei mir jetzt in dem Fall des Standing Desks bedeutet das, dass ich gerade, und ich mache Coachings und Mentorings und Interviews gerne in meinem Schlafzimmer am Schreibtisch. Irgendwie habe ich da so ein kreatives Gefühl und alle Sachen, die was mit administrativen E-Mails, so einem Kram zu tun haben, mache ich immer gerne in der Küche. Also ich habe wie so ein Kreativzimmer und ein Bürozimmer. Und da ich hier Mentorings mache, habe ich jetzt auf diesen Schreibtisch meinen Standing Desk gestellt. Also das ist so ein Aufsatz. Und ja, ich habe das jetzt so bequem gemacht, weil ich mache einfach in der Küche keine Mentorings. Heißt, wenn ich jetzt in mein Zimmer komme, um ein Mentoring zu machen, müsste ich tatsächlich den Standing Desk abbauen, um zu sitzen. Das heißt, es ist jetzt so convenient, also so bequem und zugänglich für mich, tatsächlich währenddessen zu stehen, dass es für mich fast eine Anstrengung wäre, mich wieder hinzusetzen für diese Dinge. Und das ist ganz interessant, weil man kann diese Convenience-Geschichte für sich halt nutzen, erstens, um bestimmte Dinge zu etablieren, wie ich möchte jetzt oder ich werde immer, wenn ich zu Hause bin und Skype-Meetings, Zoom-Calls etc. habe, am Standing-Desk stehen, dann mache ich es mir so bequem wie möglich, sodass ich dieser neuen Regel kaum ausweichen kann. Alias, bei mir steht das Standing-Desk aufgebaut. Würde ich das jetzt jeden Tag neu aufbauen müssen, auch wenn es vielleicht schöner in meinem Zimmer aussehe, momentan mache ich das jetzt so, dann, ich kann euch sehr gut versprechen, dass ich das wahrscheinlich nicht so oft machen würde, wenn überhaupt. Weil es total anstrengend ist, 30 Sekunden diesen Tisch aufzubauen. Anstrengend natürlich in Anführungsstrichen, es ist schon irgendwie verrückt, dass wir Menschen so ticken, aber da wir es nun mal so tun, können wir es auch für uns nutzen. Heißt, wenn du Gitarre lernen willst oder üben willst, dann wäre das Schlimmste, was du machen kannst, die Gitarre in dieses Gitarrencase zu verstauen oder in den Schrank zu tun. Mach es offensichtlich. Stell sie irgendwo hin, wo du sofort danach greifen kannst, wo du sie jeden Tag siehst. Es gibt sogar Leute, wenn die jetzt wirklich mehr Violine oder so üben wollen und es einfach nicht hinkriegen, die legen sie mitten in den Raum. Es sieht zwar nicht sehr schön aus, mich wird das stören, aber es soll scheinbar sehr effektiv sein. Oder auch, wenn es ums Thema Ernährung geht. Meal preppt euch, also bereitet Mahlzeiten vor, die ganz, ganz schnell zu essen und zu greifen sind. Auf diese Weise werdet ihr sehr wahrscheinlich weniger zu Junkfood greifen. Und das Interessante ist ja, Junkfood ist ja auch in der Regel Fastfood, also schnelles Essen. Und wenn ihr gesundes Essen zu schnellem Essen macht, werdet ihr sehr viel wahrscheinlicher auch zu dem gesunden Essen greifen. Gleichzeitig könnt ihr euch auch Sachen, die ihr nicht mehr machen wollt, inconvenient machen, unbequem und unzugänglich. Beispielsweise, wenn du ganz oft merkst, dass du irgendwie den Fernseher anmachst, wenn du nach Hause kommst und gar nicht wirklich hinguckst und das gar nicht genießt, aber dich so bebläddern lässt davon, dann kann ich dir nur empfehlen, aus deiner Fernbedienung die Batterien rauszunehmen und in irgendeine Schublade zu tun, wo es dann vielleicht 30 Sekunden dauert, um dran zu kommen. Weil ich kann dir versprechen, du wirst 2-mal drüber nachdenken, ob du gerade wirklich eine Sendung sehen willst oder ob du es nur aus Gewohnheit anmachst, um dich von außen beplärren zu lassen. Und es ist ja gar nichts Verwerfliches daran, eine Serie, einen Film zu schauen, den du wirklich sehen willst. Aber vielleicht möchtest du mal drüber nachdenken, wenn das auf dich zutrifft, weniger den Fernseher anzumachen, um dich einfach nur von außen beschallen zu lassen. Das wäre eine coole Möglichkeit dafür. Oder wenn du bestimmte Kekse oder Schokolade oder Gummibärchen oder Chips hast, auf die du nicht wirklich verzichten willst, weil eine Möglichkeit wäre natürlich auch, es wirklich gar nicht erst zu kaufen. Das wäre das Unbequemlichste, was du wahrscheinlich machen kannst. Dann, wenn du es schon zu Hause hast, würde ich dir empfehlen, es in die oberste Ecke des Schranks zu packen, sodass du wirklich drüber nachdenkst, ob du das jetzt gerade essen willst. Und wenn ja, dann ist es ja okay. Aber dann kann ich dir als zweiten Tipp empfehlen, vielleicht eine Schale zu holen und da so viele Chips reinzufüllen, wie du jetzt essen möchtest und dann die Chipspackung zuzumachen und wieder ganz nach oben in den Schrank zu tun. Weil wenn die dann irgendwie neben der Schale liegt, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass du dann doch den Rest der Chips noch in die Schale packst und isst. Also wirklich mache unzugänglich oder möglichst unbequem, was du nicht mehr machen möchtest. Und mache sehr bequem, offensichtlich und zugänglich von dem die Sachen, von denen du mehr machen möchtest. Das ist eine der wichtigsten Strategien für alle Tendencies, für alles ever. Weil was du nicht siehst, ist auch nicht in deinem Sinn. Und ja, mach's dir einfach leicht. Warum muss es schwer sein, wenn es auch leicht sein kann? Die zweite Strategie heißt Monitoring. Heißt, Dinge zu tracken, Sachen zu verfolgen sozusagen. Also genau zu schauen, okay, von dieser einen Sache, wie viel mache ich davon? Oder es kann auch helfen, so eine Art von Gamification hinzuzufügen. Das heißt, etwas zu einem Spiel zu machen. Ein gutes Beispiel ist dafür, dass ich mir einen Aura-Ring bestellt habe. Habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen? Das ist übrigens selbst bezahlt, nicht gesponsert. Ich habe da selbst meine 300 Euro für ausgegeben. Aber ich finde ihn absolut geil. Ich liebe dieses Ding. Es ist ein Ring, der meine Aktivität trackt, meinen Schlaf trackt und mir sagt, wie ready ich bin, wie mein Energielevel ist. Und dafür gibt es natürlich auch noch tausend andere Sachen, zum Beispiel irgendwelche Fitness-Tracker oder Schrittzähler, Apps etc. Und eine coole Sache, also ich weiß ja nicht, da müsst ihr so ein bisschen reinfühlen, wie das bei euch ist. Ich bin so ein Mensch, ich liebe es, Sachen abzuhaken. Heißt, du kannst in deinem Bullet Journal Gewohnheiten tracken, indem du aufschreibst, wie oft du das in der Woche machen willst und dir immer ein Häkchen oder ein Sternchen gibst, wenn du es gemacht hast. Es gibt noch eine coole App dafür, die heißt Done, also D-O-N-E, Done. Und diese App, da kannst du auch die Gewohnheiten angeben und wie oft du sie die Woche machen willst und dann immer, wenn du es gemacht hast, draufklicken. Und es ist so ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ich habe mich bewegt und ich kann dieses Häkchen setzen. Ah! Ein so schönes Gefühl. Und ich zum Beispiel bin jetzt durch diesen Ring, der halt auch meine Schritte zählt, immer jeden Tag so mit dem Ziel 10.000 Schritte. Und immer wenn ich sehe, okay, ich habe erst 8.000, dann gehe ich tatsächlich nochmal eine Runde spazieren. Das hätte ich vorher nie gemacht. Ich dachte nicht, dass ich so ein Mensch bin. Aber es hat funktioniert und ich bin total begeistert davon, von diesem Schrittzählen. Und das Coole ist halt bei dem Ring oder auch bei so einer Fitnessuhr, die zählt halt nicht nur Schritte, wenn du dein Handy in der Hand hast, sondern auch, wenn du zur Toilette gehst und links und rechts. Und es gibt mir so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür. Und der belohnt mich auch, weil ich jetzt öfter stehe, indem ich währenddessen Podcasts aufnehme oder Mentorings gebe, belohnt mich mein Ring auch. Und das macht mich sehr glücklich. Eine coole Idee. Ach, noch eine App-Empfehlung in dem Fall. Die heißt Shy, also S-H-Y-E, See How You Eat. Das ist eine App, wo du, wenn du keine Lust hast oder nichts davon hältst, Kalorien zu zählen, kannst du dort dein Essen fotografieren. Und das hebt natürlich auch dein Bewusstsein darüber, was du isst und lässt dich vielleicht auch darüber nachdenken, ob du jetzt noch einen Snack zwischen reinschieben willst oder vielleicht keine Lust hast, diesen einen Keks zu fotografieren und dann lässt es lieber bleiben. Also wirklich alles zu fotografieren, was du isst, gar nicht so sehr Kalorien zu tracken, sondern eher dein Bewusstsein anzuheben darüber, was du zu dir nimmst. Und das wird schon dafür sorgen, mit großer Sicherheit, dass du, ja, gesünder isst. Und ja, für Rebels ist diese spezielle Strategie vielleicht nicht das Allerbeste. Oft kann es auch für Obliger, diejenigen, die so mit äußeren Erwartungen eher klarkommen, kann das teilweise auch nicht reichen. Aber diejenigen Questioner und Upholder, die eben, ja, super gerne einfach ihren inneren Erwartungen entsprechen, bei denen kann das halt schon reichen zur Motivation. Die dritte Strategie finde ich ehrlich gesagt noch besser als die anderen beiden, die ich auch schon super finde, wobei Convenience ist schon auch echt mega wichtig. Aber die dritte Strategie hat mir echt mein Leben, die Lebensqualität in meinem Leben verbessert. Also innerhalb von 2 Wochen. Ich bin echt so krass begeistert davon. Die Strategie heißt Pairing, also Dinge zu paaren. Und ich habe das jetzt auf mehrere Dinge in meinem Leben angewendet und die haben mich so glücklich gemacht. Das ist echt verrückt. Zum Beispiel habe ich für mich entdeckt, und das hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt funktioniert, dass ich auf diesem Cardio-Fahrrad im Fitnessstudio, auf dem man sich so anlehnen kann, das so ein bisschen tiefer ist, tatsächlich mit meinem Kindle extrem gut lesen kann. Weil beim Kindle kann man auch die Schrift größer machen und dann sieht man es gut und ich muss nur alle paar Minuten irgendwie weiterklicken. Und ich bin krank begeistert davon, dass es so gut funktioniert. Und ich komme da richtig in so einen Leserausch und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und dabei war ich wirklich also überhaupt kein Fan von Cardiogeräten, glaubt mir. Mich hat da niemand drauf bekommen. Wenn ich 5 Minuten auf dem Laufband bin, habe ich schon Todeslangeweile, selbst wenn ich ein Hörbuch währenddessen höre. Und das war für mich jetzt echt so ein Gamechanger. Noch eine Sache ist, dass ich mich momentan für Spaziergänge mit anderen Leuten zum Telefonieren verabrede. Ich bin jemand, ich habe viele Freunde, die nicht in Köln wohnen, mit denen ich gerne regelmäßig im Kontakt bin über Telefon. Und anstatt währenddessen auf meinem Bett zu liegen, kann ich ja auch spazieren gehen. Und das im Winter. Ich bin echt stolz darauf, dass ich jetzt echt so die letzten Wochen 2 bis 5 Mal die Woche spazieren gegangen bin, 1/2 Stunde bis 1 Stunde. Und das hat alleine schon meine Bewegung so in die Höhe getrieben, dass ich extrem begeistert davon bin. Wenn ihr die Extrameile gehen wollt und Lust habt, diese spezielle Strategie wirklich bis ins Letzte auszukosten, habe ich noch einen extra Tipp für euch, der das Ganze noch effektiver macht. Und zwar habe ich darüber mit einer Coaching-Klientin gesprochen. Sie meinte, sie ist irgendwie immer wieder zu faul zum Putzen und macht es zwar dann irgendwann, aber zieht das immer so mit sich und schleppt das hinter sich her und denkt jeden Tag daran, sie müsste jetzt mal putzen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, du hörst doch meinen Podcast gerne. Wie wär's denn, wenn du dir sagst, dass du nur noch während du putzt meinen Podcast hören darfst? Das ist wahrscheinlich auch nichts, wenn du so sagst, du darfst nur noch das, wenn, für Rebellen, also für Rebels, die sagen dann eher, jetzt mache ich es erst recht. Aber für alle anderen ist es eine super Möglichkeit, vor allem bei so einer Sache, also ich würde jetzt nicht empfehlen zu sagen, du darfst nur Hörbücher hören, während du putzt, weil dann limitierst du deine Zeit der Hörbücher vielleicht, aber zu sagen, diese spezielle Sendung, die ich unbedingt gucken will oder hören will, die nehme ich nur dann zu mir, wenn ich XY mache. Beispielsweise diese eine Episode oder diese eine Serie im Fernsehen mache ich nur, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und währenddessen fahre. Oder ne, wenn ihr im Fitnessstudio seid, dass ihr nur diese eine Netflix-Serie schaut, während ihr dort Cardio macht. Oder eben, ich höre Corinnas Podcast jede Woche immer nur, während ich putze. Und auch wenn ihr mal krank seid, dann müsst ihr halt warten, bis ihr den Podcast hören könnt. Weil so ist es nämlich eine extrem coole Kombination. Und so eine extra Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ist, es bringt total viel bei den Gewohnheiten, die du vielleicht schon mal versucht hast zu etablieren oder die du es nie so richtig geschafft hast zu etablieren, da mal das Problem zu identifizieren. Zum Beispiel hatte ich immer gedacht, oh, ich will spazieren gehen, aber ich habe das mit Langeweile verbunden. Und seitdem ich entweder währenddessen telefoniere oder ein Hörbuch höre, worauf ich wirklich Bock habe, keins, wozu ich mich irgendwie zwinge, ja, habe ich Lust, spazieren zu gehen, weil ich weiß, oh, jetzt habe ich gleich 1 Stunde Zeit zum Telefonieren oder um XY Hörbuch weiterzuhören. Das Pairing funktioniert in meinen Augen am besten und bei mir persönlich sogar nur, wenn du eine Sache, die du gern etablieren willst, aber zu der du dich nicht immer so gut motivieren kannst, mit einer Sache passt, auf die du richtig Bock hast. Momentan ist bei mir eine Sache, auf die ich richtig Bock habe, lesen. Das war vor 1/2 Jahr ganz anders. Vor 1/2 Jahr hätte es nicht funktioniert, zu lesen, während ich auf einem Cardiogerät sitze, weil es beides Sachen sind, zu denen ich mich hätte motivieren müssen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deswegen immer eine Sache paaren, auf die ihr richtig Bock habt. Also vielleicht ist es auch ein Hörbuch wie Harry Potter oder ein Roman. Ich liebe es auch, Romane zu hören. Ich wechsle immer ab, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Oder mache das auch gleichzeitig, am Morgen dies, am Abend das. Und ja, das kann ich echt so sehr empfehlen. Die vierte Strategie ist die Strategie der Identität. Und zwar vor allem auch für Rebellen ist das so eine der wenigen Strategien, die richtig gut funktionieren. Aber ich würde sagen, das ist eine Strategie, die auf alle Tendenzen anwendbar ist und super wichtig ist auch und die oft übersehen wird. Darüber habe ich auch in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Und zwar ist die Frage, wenn du diese Gewohnheit etablierst, was macht das mit deiner Identität? Beispielsweise, wenn du aufhören möchtest zu trinken, also Alkohol zu trinken, dann kann das natürlich was mit deiner Identität machen. Wenn du zum Beispiel in deiner Freundesgruppe diejenige bist, die immer total besoffen auf dem Tisch tanzt und total verrückt ist, wenn sie Alkohol trinkt und deswegen total gerne zu jeder Party eingeladen wird, weil du total diejenige bist, die den Spaß mitbringt, dann kann es natürlich, selbst wenn du aufhören willst zu trinken, extrem schwer sein, ohne dir darüber Gedanken zu machen, weil du ganz unterbewusst weißt, dass du einen Teil deiner Identität aufgeben musst und vielleicht sogar damit Menschen in Anführungsstrichen enttäuschst oder sie dich aus anderen Augen sehen, wenn du das durchziehst. Dann ist nämlich die Frage, okay, sind das überhaupt Menschen, mit denen ich auch nüchtern Kontakt haben will? Zweitens, wie kann ich es schaffen, die Identität entweder beizubehalten und sie ein bisschen in einen anderen Kontext zu setzen. Beispielsweise hat Gretchen Rubin von einer Italienerin gesprochen. Zu ihr gehört es halt so dieses genießerische, italienische Wein trinken, entspannt sein, gesellig sein. Und die hat sich dann bestimmte Regeln überlegt. Zum Beispiel an normalen Abendessen zu Hause trinke ich gar keinen Alkohol. Immer wenn ich weg bin zum Abendessen, trinke ich ein Glas Alkohol. Und immer wenn ich zu ganz besonderen Anlässen eingeladen bin, dann setze ich mir kein Limit, sondern mache, was ich will. Und anstatt so unter der Woche dann zu sagen, oh, ich darf nicht Alkohol, ich darf kein Alkohol, haben sie und ihr Mann, der auch ein bisschen weniger trinken wollte, sich ein Getränk ausgedacht, das unalkoholisch ist, das sie den Family Drink genannt haben, der auch gar nicht so ungesund war, mit Limetten und Granatapfelsaft und solchen Sachen. Und dann anstatt einfach nur zu sagen, wir trinken keinen Wein mehr und sich etwas wegzunehmen, haben sie dem Alltag dieses neue Getränk hinzugefügt und jeden Abend gemeinsam so zum Entspannen und Sprechen das Getränk getrunken. Und das finde ich ein super schönes Beispiel dafür, erstens zu identifizieren, was macht diese neue Gewohnheit mit meiner Identität? Bin ich okay damit, wenn ich diese Identität beibehalten möchte? Wie kann ich das schaffen auf gesündere Weise oder auf diese Art und Weise, die meiner Gewohnheit nicht im Weg steht? Es kann natürlich auf der anderen Seite auch total schön sein, eine neue Identität der, ja, deiner Identität hinzuzufügen. Beispielsweise wollte ich immer ein Mensch sein, der meditiert. Und um das zu sein, habe ich dann mir angewöhnt, in der Vergangenheit jeden Tag zu meditieren, aber mindestens 2 Minuten und ehrlich gesagt bin ich so im letzten Jahr aus meinem Rhythmus rausgekommen und genau das mache ich jetzt gerade wieder. Ich meditiere jeden Morgen, aber wenn ich nicht so viel Bock habe, dann nur wirklich 2 Minuten. Ich mache mir den Timer auf 2 Minuten, schließe die Augen, atme durch und dann klingelt es schon wieder. Und an anderen Tagen mache ich es 10 oder 15 Minuten. Und auf diese Weise habe ich aber diesen Aspekt der Identität mit drin, weil selbst wenn ich nur 2 Minuten jeden Tag meditiere, ich bin ein Mensch, der meditiert. Und das ist sozusagen, du erschaffst die Gewohnheit, diese Gewohnheit zu haben. Es geht dann gar nicht so sehr darum in dem Moment, okay, habe ich jetzt die perfekte Routine der Meditation, sondern eher, ich bin ein anderer Mensch und weil ich diese Identität mag, werde ich auch in Zukunft weiter damit machen, um die Identität zu stärken. Hat wieder eine Schatten- und eine Lichtseite und man kann die Lichtseite für sich nutzen und die Schattenseite, würde ich sagen, umwandeln, sodass sie einem trotzdem nicht im Weg steht. Die fünfte Strategie ist Accountability. Da spreche ich jetzt besonders mit den Obligern, denjenigen unter euch, die übrigens mit den Questionern gemeinsam die größte Anzahl an Menschen ausmacht. Also du hast eine gute Chance, ein Obliger zu sein, sagen wir es mal so. Das sind diejenigen, die gerne Erwartungen von anderen erfüllen, aber so ein bisschen mit Neujahrsvorsätzen strugglen und nicht so sehr es schaffen, ihre eigenen Sachen umzusetzen. Die zum Beispiel immer pünktlich sind, wenn es darum geht, Termine einzuhalten. Aber wenn sie so nur für sich selbst was machen wollen, Schwierigkeiten haben, das wirklich durchzuziehen. Und für diese Menschen ist Accountability wichtig. Davon habe ich vorhin schon gesprochen. Also anderen Menschen Rechenschaft schuldig sein. Natürlich gibt es in bestimmten Lebensbereichen automatische Accountability, wie im Job, wo du vielleicht für deinen Boss was abliefern musst und es machst, weil es halt dein Boss gesagt hat. Oder du gehst vielleicht, hast dich zu einem Yogakurs angemeldet und das ist ein kleiner Kurs und die Lehrerin ja zählt auf dich, dass du auch da bist. Dann ist es für dich deutlich leichter, dort zu erscheinen, als wenn du anonym untergehst, keiner weiß, ob du da bist oder nicht und du überhaupt keine Ahnung hast. Und vielleicht bei einem Fitnessstudio ist es nicht so eine gute Möglichkeit. Den Obligern würde ich eher empfehlen, Teamsport zu machen oder, wie gesagt, kleine Yogakurse, wo es darum geht, andere Menschen nicht zu enttäuschen. Oder eine coole Möglichkeit, wenn ihr ins Fitnessstudio wollt, die habe ich auch aus dem Buch von Gretchen Rubin, ist, einen Trainingspartner zu haben, der vielleicht auch Obliger ist und ihr geht dann immer zusammen trainieren und abends tauscht ihr einen eurer Schuhe aus, einen eurer Sportschuhe, sodass der andere nur trainieren kann, wenn ihr auch da seid, weil er sonst nur einen Schuh hat. Das ist so eine, also man kann richtig kreativ mit diesen Sachen werden, das finde ich total cool. Und ja, werdet einfach kreativ damit, für andere, also euch auch die Accountability in euer Leben zu holen, die ihr braucht. Wenn ihr mehr lesen wollt, geht in einen Buchclub. Also einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, euer Leben so anzupassen, dass es für euch passt und auch wirklich leichter ist als das, was ihr vielleicht denkt, dass das Leben sein muss. Die sechste Strategie ist sowohl eine Strategie als auch eine Herausforderungsüberwindungsstrategie. Also diese Strategie heißt immer wenn. Und auf der einen Seite kannst du diese Strategie anwenden für Sachen wie, du möchtest zum Beispiel aufhören, zwischen den Mahlzeiten zu snacken. Und anstatt zu sagen, oder wenn es vielleicht für dich nicht funktioniert, zu sagen, okay, ich snacke nie, dann sagst du vielleicht, immer wenn ich einen Snack essen will, mache ich vorher 20 Hampelmänner oder 20 Liegestützen oder liege 10 Minuten oder 5 Minuten still auf dem Boden, was auch immer möglich ist für dich, oder meditiere 5 Minuten. Was auch immer vielleicht, ja, eine gesunde Sache, die dich aber auch zweimal darüber nachdenken lässt, ob du diese Sache jetzt gerade wirklich brauchst. Und wenn du sie willst, dann hast du halt 20 Hampelmänner gemacht, ist doch cool. Oder dann hast du halt 5 Minuten meditiert. Das ist ja eher dann positive Addition zu deinem Tag, als dass du dann nur diese andere Sache gemacht hast. Ist vielleicht auch besser für dein Selbstwertgefühl, weil du weißt, ja, ich habe jetzt ein Stück Schokolade gegessen, aber hey, ich habe auch 20 Hampelmänner gemacht. Und das finde ich auch eine coole Möglichkeit, um ja Strategien auf diese Weise in dein Leben zu bringen und Gewohnheiten für dich wirklich immer mehr zu implementieren. Es ist aber auch die Möglichkeit, diese Immer-Wenn-Strategie eben auf Sachen anzuwenden, wie so eine Art Herausforderungsüberwindung. Beispielsweise, wenn du in der Vergangenheit schon mal die Gewohnheit, die du jetzt vielleicht so ein bisschen im Kopf hattest, die ganze Zeit versucht hast umzusetzen und gescheitert bist, dann ist die Frage, oder es nicht durchgezogen hast, scheitern ist so ein hartes Wort, dann frag dich doch mal, was waren die größten Herausforderungen oder was war der Grund, warum du wieder aufgehört hast? Zum Beispiel, wenn du immer mal wieder versucht hast, eine Morgenroutine anzueignen, aber du hast vielleicht ein Kind oder Kinder und du hast es dann schon ein paar Mal versucht, aber dann ist irgendwie deine Tochter dazwischen gefunkt und dann hast du wieder aufgehört. Oder immer wenn deine Tochter oder dein Sohn irgendwie nachts geschrien hat, dann hast du es nicht geschafft, morgens 30 Minuten Morgenroutine zu machen. In dem Fall könntest du dir überlegen, okay, was könnte ich denn machen, wenn meine Tochter mich unterbricht in meiner Routine, wie könnte ich dann weitergehen, um das Ganze nicht wieder über den Haufen zu werfen, aber mich dem anzupassen, der neuen Lebenssituation oder der neuen Morgenssituation. Und dann zum Beispiel sagen, immer wenn meine Tochter während meiner Routine aufwacht, dann beispielsweise lege ich mit ihr gemeinsam Orakelkarten für den Tag, weil daran hat sie auch Spaß. Oder dann singe ich mit ihr gemeinsam ein Mantra, weil das ist etwas, wo sie mitmachen kann. Oder immer wenn mein kleiner Sohn nachts schreit und ich morgens total müde aufwache, dann mache ich 2 Minuten Meditation und das ist an dem Tag meine Morgenroutine. Aber dabei ist es Wichtige, die Morgenroutine nicht über den Haufen zu werfen, sondern eher eine flexible Möglichkeit zu finden, mit bestimmten Herausforderungen umzugehen, sodass du aber in der Routine bleibst. Und das ist echt, ja, das sind so meine wichtigsten Tipps und ich habe jetzt versucht, sie so knackig wie möglich, aber auch spaßig wie möglich weiterzugeben. Es ist übrigens voll angenehm zu stehen, während ich einen Podcast aufnehme. Ich fühle mich so total energiegeladen und kann die ganze Zeit rumhantieren. Ja, ich bin happy mit dieser neuen Gewohnheit und hoffe, dass du vielleicht jetzt schon die ein oder andere Strategie ganz cool fandest und meine Tipps an dich und vielleicht auch konkrete Aufgaben, die du, wenn du möchtest, gerne machen kannst, sind folgende. Wenn du es noch nicht getan hast, erstens, mach das Quiz Die 4 Tendencies von Gretchen Rubin. Du kannst dafür entweder einfach nur bei Google eingeben, es gibt schon so viele Millionen Menschen, die dieses Quiz gemacht haben, dass du es sofort finden wirst. Also 4 Tendencies Quiz oder einfach Quiz Gretchen Rubin, aber es ist natürlich alles auch hier unten in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Da kannst du auch alles finden und finde heraus, was deine Tendenz ist und dann schreib sie mir bei Instagram oder ja, wenn du mich unterstützen willst gleichzeitig, dann poste diesen Podcast, einen Screenshot davon in deiner Instagram-Story und schreibe, was du bist und dann kann ich das nämlich auch reposten und kann es sehen und das würde mich total freuen. Und dann jetzt konkret zu deinen Gewohnheiten habe ich noch ein paar Fragestellungen, die du dir gerne mitschreiben kannst. Vielleicht hast du ja auch Lust, den Podcast nochmal zu hören und dir generell Stichpunkte mitzuschreiben. Aber das sind wirklich ganz konkrete Sachen, mit denen du jetzt vorgehen kannst, um eine Routine für dich zu etablieren. Die erste Frage wäre, was für eine Gewohnheit wolltest du schon immer oder willst du gerade gerne integrieren? Vielleicht hast du mehrere, dann würde ich mir erstmal jetzt die erste wichtigste für dich jetzt in diesem Moment rauspicken. Dann die Frage, warum willst du diese Sache integrieren? Warum ist sie dir wichtig? Wie würde sie dein Leben verbessern? Weil das ist ganz wichtig. Da ist auch die Frage so, willst wirklich du diese Gewohnheit integrieren oder denkst du, du solltest sie integrieren, weil es dein Arzt, deine Mutter, dein Freund oder sonst wer gesagt hat? Dann, wie würde sich durch diese Gewohnheit deine Identität verändern? Und dann sei ganz ehrlich mit dir, wärst du stolz auf diese Identität? Und wenn es ein Ja ist, ist die zweite Frage, in welchen Gruppen bewegst du dich und würde diese Identität dort auf Zustimmung oder auf Ablehnung stoßen? Weil ich weiß noch, wie ich in der Schule war, da gab es, als ich in der Schule war, also es gab so diesen Trend, dass Faulsein voll cool ist. Ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch so war, bei mir schon. Und ich war halt jemand, der damals schon sehr ambitioniert war und bin damit eher immer gegen den Strom geschwommen. Und wenn du jemand bist, der nicht gerade einen Kick daraus bekommt, Rebels kriegen sogar oft einen Kick daraus, anders zu sein, aber die meisten Menschen wollen ja eher akzeptiert werden. Dann ist die Frage, wie kannst du vielleicht dein Umfeld erweitern und Menschen auch kennenlernen, die ähnliche Dinge machen wie du, zum Beispiel meditieren oder Sport machen oder sich vegan ernähren beispielsweise, sodass du auch ein Umfeld aufbaust, wo diese Identität Anklang findet, anstatt immer auf Ablehnung zu stoßen. Denn dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese Identität wieder ablegen wirst. Dann kannst du dich fragen, was hat dich bisher davon abgehalten, diese Gewohnheiten zu etablieren? Was genau? Identifiziere das genaue Problem. Und dann kannst du dich fragen, welche der genannten Strategien haben dich angesprochen? Wie könntest du diese Strategie oder vielleicht sogar mehrere Strategien für diese eine Gewohnheit anwenden? Und dann plane ganz konkret, wie du das machen willst. Beispielsweise, ich will jeden Tag 10 Minuten spazieren gehen, dann fragst du dich, okay, wann will ich jeden Tag 10 Minuten spazieren gehen? Vielleicht morgens, mittags, abends, aber am besten so konkret wie möglich. Immer wenn ich morgens Zähne geputzt habe, ziehe ich meine Sachen an und gehe 10 Minuten spazieren. Beispielsweise. Einfach so konkret wie möglich, sodass es wirklich eine Aktion ist, die geplant ist und nicht so ein Ding von, ach ja, ich würde gerne gesünder essen. Was bedeutet das? Und wann willst du das machen? Und wie willst du es umsetzen? Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Strategien, ich bin gerade ein bisschen außer Puste, ja, was mitgeben konnte, weil die mir so viel geholfen haben die letzten Wochen und ich sie jetzt auch schon so sehr in meinen Alltag integriert habe und echt nicht mehr missen möchte. Also bitte, bitte gib mir Feedback, schreib mir doch, wenn du gemerkt hast, boah, diese Strategie finde ich super oder schreib mir, wie du bestimmte Strategien vielleicht auch schon intuitiv für dich angewendet hast. Ich würde da total gerne mehr drüber hören. Ich freue mich riesig über eure Nachrichten, über eure Postings von dieser Podcast-Episode, darüber zu erfahren, was für eine Tendenz ihr seid. Und ja, ich hoffe, ihr haltet mich nicht für crazy, sondern mögt dieses Thema auch so sehr wie ich. Und wenn ihr Lust habt, am 8. März mit mir persönlich crazy zu sein, dann kommt doch zur Vollmondzeremonie. Schaut bei Instagram vorbei oder ja, kommt hier mal in der Beschreibung des Podcasts vorbei, wo jetzt sehr viele Sachen verlinkt sind. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ganz, ganz viel Kraft und Freude beim Umsetzen deiner Lieblingsstrategie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.